ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüste Welle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard van Es. Und das sind sie, die Themen des ZIPs vom Donnerstag, den 20.12. Studentenproteste zur Amtsübergabe des neuen Präsidenten in Mexiko. Bundesagentur für Arbeit warnt vor dem Lebensmodell Hartz IV. Diskriminierung und Teilhabe, eine interaktive Ausstellung in Dresden. Gegen die Paralyse des kritischen Denkens, die Flugschrift Griechenland, was tun? Im ersten Beitrag des heutigen ZIPs wirft Radio Korax aus Halle einen Blick nach Mexiko. Dort wurde im Juli diesen Jahres ein neuer Präsident gewählt. Er heißt Enrique Peña Nieto. Die Präsidentschaftswahlen in Mexiko gingen jedoch nicht ohne Skandal aus. Der Vorwurf von Wahlfälschung in Form von Stimmenkauf und Wählermanipulation wurde laut. Aus Protest an der autoritären Durchsetzung der Wahlergebnisse bildete sich eine starke studentische Initiative unter dem Namen Yo Soy 132, das heißt, ich bin 132. Trotz der Proteste wurde Peña Nieto am 1. Dezember in sein Amt eingeführt. Doch die Amtseinführung blieb nicht unkommentiert. Die Bewegung rief zum friedlichen Protest auf, um die Amtsübergabe zu verhindern. Die Regierung Mexikos antwortete auf die Proteste mit einem massiven Polizeieinsatz. Sie sperrten die Hauptstraßen ab, um die Proteste zu blockieren. Peña Nieto trat trotz der Proteste sein Amt als Präsident von Mexiko an. Radio Korax sprach mit Arturo Romero, einem Mitglied der Gruppe Mexico Via Berlin und Teilnehmer der Proteste Yo Soy 132 Berlin.
Die Bewegung Yo Soy 132 ist eine politische, studentische Bewegung, die im Rahmen der letzten Wahl in Mexiko entstand. Ihre Entstehung lässt sich anhand zweier politischer Gegebenheiten verstehen. Erstens, Enrique Peña Nieto, Kandidat der Partei der Institutionellen Revolution, übernimmt bei einem öffentlichen Treffen in der Iberoamerikanischen Universität die Verantwortung für die Ereignisse in Atenco in 2006, wo die Menschenrechte des Dorfes verletzt wurden. Unter anderem Folter, Repression, sexueller Missbrauch und Amtsmissbrauch. Peña Nieto war damals Gouverneur in dem entsprechenden Bundesland Mexikos. Diese öffentliche Übernahme von Verantwortung ohne politische oder rechtliche Folgen wird von den Studenten als Spott aufgefasst, woraufhin sie eine Protestbewegung starten. Zweitens, Peña Nieto stellt die Legitimität der studentischen Bewegung infrage, indem er betont, zum einen, dass die Proteste schon im Voraus geplant waren. Und zum anderen, dass die Teilnehmer der Demonstration keine Studenten seien. Aufgrund dieser Darlegungen laden die betroffenen Studenten ein Video auf YouTube hoch, in dem sie beweisen, dass sie Studenten der Universität sind. Im Video nehmen 131 Studenten teil. Im Laufe der Zeit schließen sich andere politische Organisationen und Individuen der Sache an und zeigen ihre Unterstützung für die Studenten unter dem Motto Yo soy 132. Das heißt, ich bin 132. Gegen einen dokumentierten Wahlbetrug und gegen die Durchsetzung haben die Bewegung Yo soy 132 und verschiedene Organisationen am 1. Dezember des laufenden Jahres, Tag der Amtsübernahme, eine große Protest durchgeführt. Über dieses Thema und anderen Reflexionen sprachen wir mit Arturo Romero, Mitglied der Gruppe Mexico Via Berlin und Teilnehmer an der Protesten der Gruppe Yo soy 132 Berlin.
Schon bevor die Wahlergebnis als gültig anerkannt wurde, hat sich 132 gemeinsam mit anderen Gruppen zusammengesetzt, gemeinsam mit den Leuten aus Atenco, mit der verschwundenen Elektrikergewerkschaft und mit weiteren unterschiedlichen Vereinen. Sie haben alle gemeinsam einen Verbund gegen die zwanghafte Durchsetzung der Wahlergebnisse gebildet. Sie trafen sich zum ersten Mal in Atenco und ab dem Zeitpunkt setzten sie sich als Schwerpunkt die Kritik gegen dieses Erzwingen der Wahlen Das heißt, sie stellten in der Tagesordnung Mexikos die Tatsache der Illegitimität eines Präsidenten, der die Wahlen gewinnen konnte, nicht nur durch die illegitime Unterstützung der Medien, sondern auch durch sehr fragliche Praktiken, die selbst vom Wahlamt schon zur Seite gestellt worden sind, wie es der Fall der Stimmenkauf und Manipulation der Wähler ist. Offensichtlich ist es sehr widersprüchlich und es sagt viel aus, dass in einem Land, das sich als demokratisch heißt, es das Bedürfnis gibt, die Polizei für die Absperrung des Ortes einzusetzen, wo die Amtsübergabe eines Präsidenten stattfinden soll. Wie kann es sein, dass ein Land, der sich als demokratisch ausgibt, von so viel Kraftanwendung machen muss, damit ein Präsident, der sich als demokratisch erwählt ausgibt, an seinem Amtsübergabe teilnehmen kann? Also geht 132 auf die Straßen. Sie protestieren gegen den Bedingungen, unter denen die Amtsübergabe geschieht. Es sind nämlich Sachen, die nicht nur einmal vorgekommen sind, denn alle dachten den PRI als tot, als ein Dinosaurier, der längst ausgerottet war, denn er hatte ja 71 Jahre lang über das Land regiert. Die Wahl, genauso wie das, was am 1. Dezember geschehen ist, zeigen aber, dass das Wesentliche sich noch nicht verändert hat. Die Bewegung 132 baut dann ein Zeltlager auf der Hauptstraße La Revolución und macht einen Ausruf zum friedlichen Protest. Dieses ist sehr wichtig, denn im Leitbild der Bewegung 132 steht ausdrücklich, dass es sich um eine friedliche Bewegung handelt. Sie bestimmen sich als unparteiisch, inkludierende, pluralistische Bewegung. Als 132 seinen Aufruf zum Protest macht, dasselbe tut auch López Obrador, natürlicherweise nicht in Gemeinschaft mit 132, sondern in einem anderen Ort. Es ist nämlich nicht ausschließlich 132, der die Stellungnahme gegen die Machtübernahme von Peña Nieto fördert. Die anderen Gruppen unterstützen dies auch. Allerdings unter verschiedenen Schwerpunkten. Alle werden aber zu einem Protest, als sie aufeinander in der Innenstadt treffen. Und es ist nur einer dieser Gruppen, man kann fast mit vollkommener Sicherheit sagen, dass es nicht 132 war, der dann anfängt, Gewalt im Protest anzuwenden. Wenn man davon ausgeht, dass das Ziel der Bewegung Yo Soy 132 Peña Nieto als Wahlgewinner zu verhindern war, handelt es sich um einen Misserfolg. Tatsache ist, dass die Bewegung ziemlich spät reagiert hat. Aber dies zur Seite ist die Bewegung viel mehr als das. Die Bewegung ist viel mehr, als es momentan ist. Auch wenn die sozialen Bewegungen aus verschiedenen Punkten entspringen, die Leute werden immer angetrieben, sobald irgendwas sich in Mexiko bewegt. Die Bewegung 132 hat auch indirekt eine Auswirkung darin gehabt, andere Bewegungen sichtbar zu machen. Zum Beispiel im Fall von den Leuten von Atenco. 132 ist also darüber hinaus, jenseits der eigenen Ziele, ein Katalysator. Heutzutage ist 132 die Bewegung in Mexiko mit der größten Präsenz.
En el movimiento social en México con más presencia. Entonces, el contexto de violencia actual en México.
Der soziale Kontext Mexiko ist voller Gewalt. Dieses erschwierigt die sozialen Proteste mehr denn je. Nach dem Tod von mehr als 60.000 Menschen während des Drogenkriegs, der Calderón angefangen hat, ist es klar, dass der Einsatz der Militärkräfte im ganzen Land unter anderem auch dafür angewendet wird, soziale Proteste zu unterdrücken und sie niederzuschlagen. Das Militär wird nicht ausschließlich dafür angewendet, aber es wird eingesetzt, um einen Kriegszustand einer niedrigen Intensität aufrechtzuerhalten. Verletzungen der Menschenrechte, politischen Verschollen, Fälle von Folter weisen darauf hin, dass die Zivilgesellschaft angegriffen wird. Um diese Fälle kümmert sich der sogenannte Russell-Tribunal in Mexiko. Dieser Tribunal hat auf eine sehr intelligente Art versucht, 7 Themen anzusprechen. Wenn der Tribunal sich mit Erfolg durchsetzt, würde dies einen sehr wichtigen rechtlichen Rahmen für die Ermittlung verschiedener Verbrechen schaffen. Diese Themen sind Frauenmord, Migration, Umweltschutz, Mais und das rurale Leben, Arbeitsrecht, Pressefreiheit, Krieg, Gewalt und Menschenrechte. Darin wird der Drogenkrieg angesprochen, sowohl wie die Demokratisierung der Medien, die Arbeitsrechtsreform, die Umweltverschmutzung, die Probleme der Migration und das Verbrechen der Frauenmorde, zum Beispiel im Fall der Maquila. Solche Versuche sind grenzenüberschreitend und diese sollte eigentlich die wichtigste Aufgabe der sozialen Bewegung in Mexiko sein. Yo Soy 132 steht in einer privilegierten Position. Und muss somit nicht nur vergessene Themen wieder ansprechen, sondern auch den Ziel verfolgen, die verschiedenen Bewegungen in eine große zu vereinen.
Beim zweiten Beitrag handelt es sich um einen Kommentar der Reihe Gegenstandpunkt des Freien Radios für Stuttgart zum Kampfbegriff des sogenannten Lebensmodell Hartz IV.
Kein Kommentar der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Mehr Geld für Hartz IV-Bezieher? Die Bundesagentur für Arbeit warnt vor dem Lebensmodell Hartz IV. Grüne, Sozialverbände und Die Linke wollen die Hartz IV-Regelleistung erhöhen. Das sei ein Gebot der Menschenwürde, heißt es. Meinungsunterschiede gibt es nur darüber, ob der Menschenwürde mit 38, 51 oder gar 118 Euro mehr Genüge getan ist. Dagegen hat Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, warnend den Finger gehoben. Er sorgt sich nicht einfach nur darüber, dass eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze laut einer von der Bundesagentur präsentierten Studie mehr als 7 Milliarden Euro kosten würde, sondern dass sie das Arbeiten weniger attraktiv machen und womöglich Hunderttausende neu ins Hartz-IV-System treiben würde. Das wäre für den guten Mann von der Bundesagentur ganz schlimm, denn wie läppisch eine Hartz-IV-Erhöhung auch ausfiele, für die staatlichen Arbeitslosenverwalter verletzt sie das berühmte Abstandsgebot. Für sie ist nämlich der Unterschied zwischen den Hartz-IV-Regelsätzen und den Elendslöhnen des Niedriglohnsektors eine der wichtigsten arbeitsmarktpolitischen Stellschrauben. Wird der Unterschied zwischen Hartz-IV-Satz und Niedriglöhnen zu klein, dann könnte sich doch glatt das Arbeiten nicht mehr lohnen, fürchten sie.
Ein höherer Hartz-IV-Bezug wird schnell zum Vermittlungshemmnis, wenn die Grenzen zwischen Erwerbseinkommen und Hartz IV verschwinden.
50 Euro mehr führen also dazu, dass sich für Hunderttausende das Arbeiten nicht mehr lohnt, sie sich also nicht mehr in die miesen Jobs vermitteln lassen wollen, die das Arbeitsamt für sie bereithält? BA-Mann Alt heuchelt zwar ganz viel Glauben an das Gute, nämlich den moralgetriebenen Arbeitswillen der Menschen, wenn er sagt, er sei sicher, dass die allermeisten Harzer
sich nicht ausschließlich von einem ökonomischen Kalkül leiten lassen, sondern arbeiten, um ihre Lebenssituation verbessern wollen.
Aber er weiß auch, dass diese Moral sich wundscheuern kann. Denn Deutschlands viel gepriesener Niedriglohnsektor hat eben Löhne zustande gebracht, die so knapp über dem Hartz-IV-Satz liegen, dass schon einiges dafür getan werden muss, damit die Leute zu solchen Löhnen überhaupt arbeiten gehen. Und diesen Anreiz kann man natürlich nicht dadurch schaffen, dass die Löhne angehoben werden, sondern nur dadurch, dass die Drohung, mit dem Hartz-IV-Satz auskommen zu müssen, ihre abschreckende Wirkung behält. Das meint der Arbeitsmarktexperte, wenn er mahnt:
Arbeit muss weiter attraktiv bleiben.
Attraktiv ist Arbeit, wenn ohne sie ein noch größeres Elend droht. Man verfügt nur über sich selbst bzw. seine Arbeitskraft und man hat nur eine Freiheit, die aber schon, zwischen zwei Elendsniveaus zu vergleichen. Diesem Vergleich darf die Grundlage nicht entzogen werden. Dafür wirbt der Mann von der Arbeitsagentur. Das vom Staat für die Hartz-IV-Empfänger gezahlte Geld ist also gut angelegt. gerade weil es allenfalls zum Überleben, nicht aber zum Leben reicht. So und genau so erzeugt dieses Geld den Zwang bei den Empfängern, sich und ihre Arbeitskraft jenen anzubieten, die das Geld haben, das der Harzer dringend braucht. Mehr davon wäre aus Sicht der staatlichen Arbeitsverwalter nur schädlich, denn dann könnte dieser heilsame Zwang abnehmen und, so die BA, die Option, allein von den Sozialleistungen zu leben, attraktiver werden. Das aber kann doch niemand wollen, meint Herr Alt von der Bundesagentur. Er gönne jedem Hartz-IV-Bezieher sein weniges Geld, sagt er. Aber da liegt die Betonung auf wenig. Denn, so Herr Alt,
Hartz-IV darf kein Lebensmodell sein.
Das ist gut. Als ob Hartz-IV nicht schon längst das Lebensmodell wäre, an dem die gesamte Arbeiterklasse Maß nehmen muss.
Im dritten Beitrag führte Tim Thaler vom Coloradio aus Dresden ein Interview mit einer verantwortlichen Person der Ausstellung Unterschiede, die einen Unterschied machen, einer interaktiven Ausstellung zu Diskriminierung und Teilhabe in Dresden.
In Dresden am Hörsaalzentrum auf der Bergstraße gibt es zurzeit eine Ausstellung Unterschiede, die einen Unterschied machen, eine interaktive Ausstellung zur Diskriminierung und Teilhabe in Dresden. Da wollte ich dich jetzt erstmal fragen, um was es sich in dieser Ausstellung denn so handelt.
Ja, wie der Titel schon sagt, handelt es sich um eine Ausstellung zur Diskriminierung. Wir haben die Ausstellung konzipiert und geplant, weil halt die öffentliche Wahrnehmung über Diskriminierung sehr verschoben ist. Also es geht oft um Gewalt gegen hauptsächlich Ausländer, oder die Ausländer genannt werden. Und wir wollten den Fokus auf die, eigentlich auf das Alltägliche, wie Diskriminierung wirklich vonstatten geht, was sonst nicht so beleuchtet wird, hervorholen. Wir wollten die Stimmen, die sonst nicht gehört werden, die Erfahrungen von Diskriminierten, aber auch von Leuten, denen Diskriminierung vorgeworfen wird, also die verschiedenen Perspektiven zeigen und sozusagen einen größeren Einblick in Diskriminierung und auch, was man dagegen tun kann, so ganz allgemein erstmal.
So, und wie muss ich das mir vorstellen? Wie ist denn die Umsetzung? Also sind da Fotos? Diskriminierung kann man ja nie irgendwie per Fotos oder Videokollagen. Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie ist das aufgebaut, diese ganze Ausstellung?
Also es gibt Module und es ist so, dass das Ausstellungsdesign ist sozusagen auch im Gedanken der Antidiskriminierung konzipiert worden. Also die Ausstellungsstücke sind barrierefrei, das heißt, wir haben die Exponate so auf eine Höhe gemacht, dass man zum Beispiel auch im Rollstuhl davor steht, sitzt, die Sachen gut lesen kann, wie am Hocker, falls alte Leute kommen und nicht so lange stehen können. Die einzelnen Sachen sind, also die meine Station, das Spiel des Lebens, wo man wie so sich selbst befragt. Dort ist es mehrsprachig und auch in Blindenschrift, im Blindenleitsystem, mit einem Audioguide, sodass Menschen, die sonst von Ausstellungen ausgeschlossen sind, diese auch nutzen können. Also das ist sozusagen wenn man da durchgeht, schon antidiskriminiert, sag ich so. Und ansonsten ist es halt so, dass wir zum einen halt dieses Spiel des Lebens, da geht es darum, dass man guckt, an welchem Punkt stehe ich eigentlich? Also wie privilegiert bin ich, wie benachteiligt bin ich, weil oft auch privilegierte Menschen gar nicht wissen, von welcher Position sie aus andere bewerten zum Beispiel. Dann haben wir einen Comic, wo es um Alltagsrassismus geht. Dann haben wir auch viele erklärende Tafeln, wo wir einfach unser Wissen sozusagen weitergeben. Dann haben wir eine künstlerische Fotoreihe, wo es darum geht, wie man seine eigene Wahrnehmung bezüglich anderen eigentlich überprüfen kann. Und dann gibt es DVD-Stationen, wo das Team des ADB häufige Fragen, die uns gestellt werden, beantwortet. Also was ist Diskriminierung und was machen wir eigentlich und so weiter.
So, ihr seid ja nun sehr aufmerksam durch Dresden gegangen und habt für diese Ausstellung recherchiert. Was ist denn dir so aufgefallen an Diskriminierung in dieser Stadt? Die ist ja alltäglich, es fängt beim Arbeitsamt an, es geht in Betrieben weiter, Büros, was weiß ich wo, überall noch. Was ist denn dir so aufgefallen?
Also ich muss sagen, wir sind nicht jetzt in Dresden direkt sozusagen recherchieren gegangen. Wir sitzen ja in Leipzig und unsere Beratungsarbeit ist aufgrund unserer Finanzierung erstmal auf Leipzig beschränkt. Wir machen Schulungen und so weiter auch in ganz Sachsen, aber die Leute, die zu uns in die Beratung kommen, sind aus Leipzig. Und ich denke aber, dass man die Diskriminierungserfahrungen in Leipzig und Dresden vergleichen kann. Also ich weiß nicht, was ich jetzt aus unserer Beratung direkt erzählen kann. Zu uns kommen Leute, die aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert werden, aufgrund ihrer vermeintlichen Behinderung, aufgrund ihrer sexuellen Identität. Also wir haben Leute, die, weil sie schwul sind, im Fitnessstudio beschimpft werden und die Leitung nichts macht. Wir haben Leute, die keine Wohnung kriegen, weil sie mit einem Akzent anrufen. Wir haben Leute, die Fernsehen gucken möchten und es keine Gebärdensprachübersetzung gibt, also sie halt auch für die EZ-Gebühren bezahlen und so weiter. Also wir haben so das, was vielleicht klein im Leben sozusagen in der Ansicht der Mehrheit erscheint, aber für die Leute einfach ja ihr Leben negativ beeinflusst.
Kannst du jetzt noch was erzählen, wann und wo die Ausstellung ist?
Ja, also die Ausstellung ist in Dresden jetzt noch bis Freitag, immer von 9 bis 19 Uhr zu sehen, also bis 21. Dezember. Dann ist eine Pause und ab Freitag, den 11. Januar bis 18. Januar ist sie auch montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr zu sehen. Wir haben auch die ganzen Informationen auf unserer Website, falls sie sie nicht gleich mitgeschrieben hat.
Kannst du die Webseite für unsere Hörerinnen und Hörer noch nennen?
Ja, also www.adb-sachsen.de. Und sie sind auch in Facebook unter dem Namen.
Gut, das war es jetzt so von meiner Seite. Hast du jetzt noch irgendwelche Anmerkungen für unsere Hörerin zu machen?
Na, ich würde sie höchstens ermutigen, wirklich in unsere Ausstellung zu gehen und sich auch Zeit zu nehmen, weil es halt, also die Leute, die in der Ausstellung waren, sagen, wenn man sich Zeit nimmt, dass sie wirklich viel für sich mitnehmen, ganz persönlich. Also das auch wie so eine, sage ich jetzt mal, bewusstseinserweiternde Ausstellung ist. Die Ausstellung kann man ausleihen. Wir wissen zwar jetzt noch nicht, wie es mit unserer Förderung nächstes Jahr aussieht, aber also es ist halt eine Wanderausstellung, die auch, wenn man einen barrierefreien Ort hat, ausleihen kann. Auch ja, genau. Also da könnten dann die Hörer, wenn jetzt Initiativen oder so zuhören, uns auch ansprechen.
Da danke ich dir recht herzlich. Wünsche euch viele Besucherinnen in der Ausstellung und dann natürlich sehr viel Anregung von den Besucherinnen und eine Umsetzung, dass es nicht mehr zu solchen Diskriminierungen kommt. Das wäre eigentlich ganz wünschenswert.
Ja, allerdings. Aber wir stellen uns auf einen langen Weg ein, aber bleiben gut Hoffnung.
Gut, dann tschüss und noch einen schönen Tag. Ne?
Gut. Ja.
Tschüss. Dies war Sidra und sie sprach zu der Ausstellung Unterschiede, die einen Unterschied machen. Eine interaktive Ausstellung zur Diskriminierung und Teilhabe in Dresden. Ausstellungszeitraum 10. bis 21. Dezember 2012 und 11. bis 18. Januar 2013. Ort Hörsaalzentrum der TU, Dresden Foyer. Bergstraße 64, 01062 Dresden. Öffnungszeiten der Ausstellung von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr. Noch eine Anmerkung: Die Ausstellung wird in Kooperation mit der Frauenbeauftragten der TU Dresden, Hildegard Külschen, gezeigt.
Der letzte Beitrag des heutigen ZIPS ist eine Buchbesprechung von Radio Dreieckland aus Freiburg unter dem Titel Gegen die Paralyse des kritischen Denkens. Das befasst sich mit der Flugschrift Griechenland, was tun von Karl-Heinz Roth. In dieser im Sommer 2012 erschienenen Flugschrift setzt sich der Historiker Karl-Heinz Roth mit der aktuellen Krisenpolitik kritisch auseinander.
Auf rund 90 Seiten analysiert Karl-Heinz Roth in Griechenland, was tun, die Auswirkungen der Euro-Krise. Hierbei fasst er zunächst die Anfänge der Krise und die zahlreichen Spar- und Anpassungsprogramme zusammen. Deutlich wird hierbei noch einmal, wie massiv von Seiten des Internationalen Währungsfonds und der EU Druck auf Griechenland ausgeübt wird und wurde und Griechenland als Folge der Krise faktisch seine Souveränität eingebüßt hat. Roth attestiert den Verantwortlichen hierbei eine instrumentelle Vernunft, die sie scheinbar blind für die verheerenden Folgen ihrer Austeritätsprogramme macht.
Ganz offensichtlich haben wir es mit einer Gemengelage zu tun, bei der sich die Tunnelblicke der geld- und fiskalpolitisch versierten Fachleute mit der ideologischen Engstirnigkeit der multilateralen Entscheidungsträger und einer ins Grenzenlose gesteigerten Bereicherungssucht der Kapitalvermögenbesitzer bündeln.
Wobei die Folgen eben dieser Art von Politik bisher verheerend waren.
Im Gefolge der Austeritätsprogramme verschlechterte sich die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Nationalökonomie trotz der Lohnsenkungen und Massenentlassungen derart dramatisch, dass sie innerhalb kürzester Frist in den Status eines Entwicklungslands zurückzufallen droht.
Besonders lesenswert macht dieses Büchlein vor allem Roths Ausführungen dazu, warum die deutsche Politik, Wirtschaft, aber auch Öffentlichkeit, die immer härtere Einsparungen von Griechenland fordert, eigentlich viele Gründe zur Zurückhaltung hätte. Zum einen sind da die in der BRD deutlich gesunkenen Lohnstückkosten als Folge von Produktivitätszuwächsen und ausbleibenden Lohnsteigerungen. Diese haben zur Folge, dass die deutsche Wirtschaft im Vergleich zu vielen anderen europäischen Staaten immer wettbewerbsfähiger wird. Da die Mitglieder innerhalb der Währungsunion jedoch gegen diese Asymmetrien nicht mit einer Abwertung ihrer Währung vorgehen können, gerät ihre Wirtschaft unter enormen Druck. Zum anderen betont Roth historische Hypotheken. Vertraglich festgelegte Reparationszahlungen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind zu größten Teilen nie beglichen worden, was Deutschland zur historisch größten Schuldnerin Europas mache. Besonders bitter, während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurde Griechenland systematisch ausgeraubt. Die bis heute nicht gezahlten, vertraglich jedoch festgelegten Reparationszahlungen allein an Griechenland belaufen sich nach Roths Berechnungen auf mindestens 79 Milliarden Euro. Am Ende der Flugschrift diskutiert Roth noch knapp einige Alternativen zur aktuellen Politik, wobei er eine
weit um sich greifende Paralyse des kritischen Denkens
beklagt, die auch große Teile der linken Öffentlichkeit betreffe. Während systemimmanent eine Zahlungsverweigerung Griechenlands gleich zu Beginn der Krise sinnvoll gewesen wäre, so hofft Roth doch auf Alternativen von unten, die eben auch kein Zurück zu den korrupten politischen und ökonomischen Eliten im eigenen Land bedeuten kann.
Eine glaubwürdige und erfolgsversprechende Perspektive von unten sollte transnational, anti-etatistisch und basisdemokratisch orientiert sein.
Denkbar sei eine solche Bewegung jedoch überhaupt nur im Zusammenspiel mit Massenbewegungen auch in anderen Regionen. Und eben dort, und dazu zählen zunächst einmal die weiteren Mitgliedstaaten der EU, sei es höchste Zeit, sich intensiver mit der Krise in Griechenland zu beschäftigen. Denn was sich dort abspielt, sollte keineswegs isoliert betrachtet werden.
Am Beispiel einer vergleichsweise kleinen Nationalökonomie wird zurzeit getestet, inwieweit die subalternen Klassen, und möglichst nur sie, zur Tilgung der in die Staatshaushalte verschobenen Krisenkosten herangezogen werden können. Dabei nehmen die Akteure der Troika nicht nur eine Massenverarmung, sondern den Zusammenbruch einer ganzen Gesellschaft in Kauf. Wenn dieses Experiment glücken sollte, dann werden wir weltweit mit einer neuen Stufe der Ausbeutung konfrontiert sein.
Doch anstelle einer echten Bewegung von unten scheint in Griechenland aktuell auch eine offen faschistische Variante des Kapitalismus nicht mehr ausgeschlossen. Dieser neue Aspekt der Krise wird von Roth noch nicht thematisiert. Wohl auch, da das Buch vor den erschreckenden Wahlgewinnen der Goldenen Morgenröte im Sommer 2012 und den sich häufenden Berichten über die Zusammenarbeit von Polizei und Faschisten erschienen ist. Zu kurz kommt bei der Besprechung Griechenlands als Laboratorium für besonders drastische Krisenpolitik auch, dass ähnlich verheerende Sparprogramme auch in früheren Finanz- und Schuldenkrisenstaaten aufgezwungen worden sind. Zahlreiche eindrückliche Beispiele werden etwa in dem Buch Schockdoktrin von Naomi Klein erörtert. Doch das macht den Umgang mit Griechenland natürlich keineswegs besser. Dass trotz zahlreicher Erfahrungswerte hier erneut rücksichtslos die Kosten einer Krise auf die subalternen Klassen abgewälzt werden und die EU stillschweigend hierfür eine humanitäre Katastrophe und das Erstarken von Faschisten akzeptiert, bleibt skandalös. Auch diese neueren Entwicklungen verdeutlichen eindrücklich, wie dringend eine glaubhafte Opposition gegen die vermeintlich alternativlosen Rezepte der Troika und der griechischen Regierung ist. Karl-Heinz Roth hat mit seiner Flugschrift hierzu einen wichtigen Aufruf verfasst, der neben einem guten Überblick zur Krise und einem Aufzeigen der deutschen Hybris eben auch die deutliche Mahnung zum Handeln beinhaltet. Denn anstatt sich mit Schaudern von Griechenland abzuwenden, bedarf es Solidarität und die Erkenntnis, dass was heute in Griechenland mit Gewalt durchgesetzt wird, schon morgen andernorts ebenfalls alternativlos sein kann.
Das war's mit einer halben Stunde ZIP FM, heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei-radios.net.